Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 42 und 43 der Sure 35, Fortel.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا
Und nun zur sinngemäßen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und sie schworen bei Gott die feierlichsten Eide, dass sie, falls ein Prophet zu ihnen käme, sie das Beste aller rechtgeleiteten Völker sein würden. Doch als dann ein Prophet zu ihnen kam, flohen sie weiterhin die Wahrheit und mieden sie in ihrem Hochmut auf Erden und ihrer List und Tücke. Doch ihre List und Tücke wird sie selber treffen. Erwarten sie denn etwa anderes als das, was den Vorausgegangenen an bitteren Folgen widerfuhr? Niemals aber wird sich das Vorgehen Gottes ändern. Niemals wird es in seiner Tradition eine Änderung geben.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.er/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.er/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 15. April 2025, gleich dem 26. Farvardin 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Religion für eine gesunde Familie. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Fortschritte und Errungenschaften Irans. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einem schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde. In unserer heutigen Sendung haben wir vor, Ihnen das Dorf Ruin in der Gegend Esfahan, einem Teil der Provinz Nordchorasan im Nordosten Irans, vorzustellen. Ein Dorf, das wegen seiner historisch-architektonischen Struktur in die nationale Liste des iranischen Kulturerbes eingetragen wurde. Bleiben Sie also dran. Das treppenförmige Dorf Ruin ist eines der bekanntesten Tourismuszentren der Gegend Esfahan, das an einem der Südabhänge des Berges Aladar liegt. Es hat sehr viele Wasserquellen, die für jeden Besucher interessant sind. Ruin liegt 28 Kilometer nördlich der Stadt Esfahan, 52 Kilometer südöstlich der Stadt Bojnurd, dem Zentrum der Provinz Nordchorasan, und 1670 Meter über dem Meeresspiegel. Laut letzten Statistiken, die in dieser Ortschaft durchgeführt wurden, hat das Dorf etwa 3860 Einwohner, die auf Dari oder Tati, einem antike altpersische Sprache, sprechen. Was die Religion betrifft, so sind die Muslime schiitischen Glaubens. Ruin ist ca. 500 Jahre alt. Die alte Struktur sowie der Imam Sade Isaac und die antiken Hügel sind Beweise für das Alter des Ortes. Schon in früheren Zeiten wurden das Dorf und dessen Bewohner in Reiseberichten erwähnt, darunter den Bericht von Wladimir Alexejewitsch Iwanow, einem bekannten russischen Orientalisten. In der Ortschaft gab es zudem sehr viele bekannte Persönlichkeiten und Wissenschaftler, die die kulturreiche Atmosphäre des Gebietes aufzeigen. In manchen historischen Schriften spricht man anstatt von Ruin des, Festung. Es scheint, dass die Bewohner zu manchen Zeitabschnitten neben ihren Berufen als Landwirte und Viehzüchter auch im Militärbereich tätig waren. Laut Dokumenten war das Dorf zur Zeit der Rajalen ein Zufluchtsort für Aufständische, die gegen die zentrale Herrschaft kämpften. Das Klima in Ruin ist gebirgig und mittelmäßig. Im Winter ist es sehr kalt und schneereich, während die Sommer jedoch angenehm sind. Die Gegend ist besonders im Sommer beliebt und daher ein guter Ort für die Bewohner aus der Nachbarschaft, besonders die der Stadt Esfaroye.
Die Bewohner von Ruin teilen das Dorf klimatisch in zwei Gegenden, Nasr und Piro. Nasr ist der Teil, der südlich des Dorfflusses liegt und weniger von der Sonne bestrahlt wird. Es ist mit vielen Bäumen und Gärten bedeckt und es ist dort sehr kühl und im Sommer äußerst angenehm. Anders ist es in Piro, wo es immer sonnig und auch wärmer ist als in Nasr. Der wasserreiche Fluss und die vielen Wasserquellen in den höheren Teilen der Gegend haben sehr großen Einfluss auf die grüne Landschaft. Die meisten Grundstücke befinden sich an den steileren Flächen des Abhanges, daher müssen die Bewohner mit viel Mühe ihre Grundstücke durch Steinlegungen abgrenzen, damit sie darauf arbeiten können. Die Täler dieser Gegend sind alle mit Obstbäumen bedeckt. Ruin liegt sehr tief in einem Tal, und deshalb sind die Bäume dort vor den heimischen Winden, die oft Felder in den Ebenen zerstören, in Sicherheit. Wirtschaftlich gesehen stützt sich Ruin auf Landwirtschaft, Gärtnerei, Viehzucht und Handarbeiten. Als Hauptprodukte sind zu nennen Erbsen, Linsen, Weizen und Gerste, die zumeist durch Ackerbau und ohne künstliche Bewässerung gezüchtet werden. Von den Obstgärten erntet man Äpfel, Birnen, Kirschen, Walnüsse, Mandeln, Weintrauben, Pfirsiche, Aprikosen etc. Es werden auch Kühe und Schafe gezüchtet, von denen die Bewohner Milchprodukte wie Ayran, Joghurt, trockene Sauermilch, Butter und Fleisch erhalten. Auch Bienenzucht ist dort zu sehen. Die Dorfbewohner, besonders die Frauen, stellen neben ihrer Arbeit in der Landwirtschaft auch Handarbeitsprodukte wie Decken, Handtücher und Taschentücher her. Ruin hat eine zentrierte Struktur, die im Tal aufgebaut wurde. Es hat ineinander gelegene schmale Gassen, die Häuser sind aus Lehm und zumeist zweistöckig gebaut. Im ersten Stock befinden sich der Stall, das Lager und der Heuschober. Im zweiten Stock wohnen die Familien. Da das Dorf an einem Abhang liegt, wurden die Häuser treppenförmig nebeneinander gebaut. Als Baumaterial verwendete man Lehm, Steine, Ziegel und Holz. Bei den modernen Bauten benutzt man aber auch Zement, Kalk und Eisenträger. Durch die treppenförmige Anlage des Ortes hat man zu verschiedenen Jahreszeiten einen sehr schönen Ausblick auf die Gegend. Außer der interessanten Architektur sind auch die hohen Gegenden von Aladar einzigartig, die mit unterschiedlichen Sträuchen wie Karden, Disteln, Heidekraut, wildem Thymian, Kümmel, wilde Raute und Schafgarbe bedeckt sind. Der Fluss und die schönen Platanen an seinen Ufern machen aus der Gegend eine sehr reizende und anziehende Landschaft. Es gibt in dieser Region deshalb sehr viele herrliche Ausflugsorte wie Çeşmeku, Zutang, Gulmian und Khojemat. Außerdem sind die schönen grünen Täler im Frühling und im Sommer mit vielen gelben, roten und blauen Blumen bedeckt. Das bildschöne Tal mit seinen roten Tulpen und gelben Blumen ist einer der beliebtesten Orte, der von Touristen besucht wird. Viele Besucher aus den Nachbarstädten kommen in den Frühling- und Sommermonaten nach Ruin, um sich dort vom Stadtleben und Lärm zu erholen. Wir hoffen, dass Ihnen die heutige Sendung gefallen hat. Bis zu einer weiteren Folge mit einem neuen Dorf. Gott schütze Sie.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Religion für eine gesunde Familie.
Verehrte Freunde, wir präsentieren Ihnen eine weitere Folge unseres Programms Gesunde Familien. Wie Sie sich erinnern können, haben wir in den letzten zwei Sendungen über spezifische Eigenschaften der Jugendzeit gesprochen. Ebenso wissen Sie, dass die Jugendzeit zusammen mit der Pubertät eine der empfindlichsten Zeiten im Leben eines Menschen ist. Die Probleme dieses Alters, welche durch verschiedene Fehler unter anderem aus sozialer und moralischer Sicht und aus mangelnder Zuneigung auftreten, bilden eine zusammenhängende Kette. Diese Probleme sind eine bedrohende Gefahr für die Jugendlichen und wenn ihnen nicht rechtzeitig Aufmerksamkeit geschenkt wird, kann es vorkommen, dass diese dadurch auf persönliche, soziale und sogar verbrecherische Abwege geraten. Der wichtigste Punkt in der Jugendzeit ist das Gefühl der individuellen Persönlichkeit und die Familie spielt dabei eine wichtige Rolle. Für den Jugendlichen spielt das Erreichen einer gesellschaftlichen Position, besonders bei Freunden und Gleichaltrigen, eine bedeutende Rolle. Deshalb versucht er, nötige Informationen für einen solchen Stand zu finden, wie der Jugendliche ähnlich zweier Pole von der Familie und von Freunden Eindrücke erhält. So wird er auch von gesellschaftlichen Persönlichkeiten beeindruckt. Sogar religiöse Persönlichkeiten üben auf viele Jugendliche einen anziehenden Einfluss aus. Jugendliche zeigen übrigens eine Tendenz zu Personen wie Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kunst, Politik oder auch zu Helden aus dem Sportbereich. Diese Neigung ist so heftig, dass der Jugendliche, ohne diese Personen zu kennen, von ihnen beeinflusst wird. Der Umgang und die Methode der Erziehung, Liebe und Zuwendung sind in der Verbindung mit ihm von großer Wichtigkeit. Hier muss nach einer berechnenden Maßnahme planmäßig vorgegangen werden. In Anbetracht dieses wichtigen Themas wollen wir diese Woche über einige Umgangsmethoden bezüglich Jugendlicher sprechen. Thank you. Was die Zuneigung und das soziale Wohlwollen betrifft, muss der Jugendliche in erster Linie gelehrt werden und dann kann man auch von wissenschaftlichen Methoden Gebrauch machen. Es ist erforderlich, dass Jugendliche in einigen Veränderungen der Gefühle im Jugendalter bekannt sind. Er lässt sich durch das Lenken der Aufmerksamkeit auf diese Veränderungen vorbereiten und das hilft ihm, damit er sich nicht unkontrolliert von Gefühlsunruhen der Jugendzeit hinreißen lässt. Herr Dr. Ahmadi, der iranische Psychologe, sagt, es ist notwendig, dass der Jugendliche auch im sozialen Verhalten geschult wird. Wir wissen alle, dass Jugendliche betreff soziales Verhaltens im Vergleich zum Grundschulalter öfter Probleme haben. Sie verlieren in der Jugendzeit manche ihrer Fähigkeiten, Kontakte mit anderen zu knüpfen. Viele Grundschulkinder zeigen ein bequemes Sozialverhalten. Weil der Jugendliche in Bezug auf sich selbst vernünftiger wird, kann er nicht wie in der unbeschwerten Kinderzeit handeln. Deshalb ist die Unterweisung im sozialen Verhalten des Jugendlichen notwendig. Ohne dass es nach Belehrung und Tadel klingt, muss ihm gelehrt werden, wie er sich älteren Personen und anderen sozialen Gruppen gegenüber verhalten muss. Herr Dr. Ahmadi sagt weiter, in der Hinsicht, dass der Jugendliche vergleichsmäßig zu anderen Altersgruppen öfters Erschütterungen der sozialen Umwelt ausgesetzt ist, muss man ihn über solche Verhängnisse in Kenntnis setzen. Wahrscheinliche Drogenabhängigkeit, Verbrechensdelikte wie Diebstahl, Schwarzhandel, ja sogar Mord und die Trennung von Familie oder Schule sind Fälle von Erschütterungen, die jährlich aus der Mitte der Jugendlichen ihre Opfer suchen. Deswegen ist es erforderlich, den Jugendlichen über diese ihn bedrohenden Gefahren und Verhängnisse in Kenntnis zu setzen. Zusätzlich zur theoretischen Lehre muss dem Jugendlichen geholfen werden, Fähigkeiten zu erlangen, um sich in seinem sozialen Verhalten beherrschen zu können. Der Jugendliche muss gelehrt werden, in verschiedenen Situationen, besonders dort, wo er nach etwas verlangt, jedoch der Verstand anders befiehlt, mit Gottvertrauen und Willen die richtige Entscheidung zu treffen. Hier handelt es sich genau um den Gehorsam und die Enthaltsamkeit, welche von der religiösen Lehre her besonders bekräftigt wird. Das sich Erhalten von Schlechtem und sich Gutem zuwenden, wird in der Religion Gehorsam genannt.
Die Herrschaft seines Verlangens und die Stärkung des Willens mehrt sein Selbstvertrauen. Andere taugliche Grundlagen für eine Erziehung aus fürsorglicher sozialer Sicht sind die Teilnahme an positiven und wirkungsvollen gesellschaftlichen Tätigkeiten wie Zusammenarbeit und Mithilfe und auch soziales Verantwortungsbewusstsein. Jugendliche müssen durch ihr Mitgefühl in Verbindung zu den Mitmenschen ihre gesellschaftliche Teilnahme erfahren. Die Eltern und Erzieher müssen durch Kontrolle der gesellschaftlichen Aktivitäten der Jugendlichen bestrebt sein, ihre Probleme ausfindig zu machen und versuchen, diese zu beseitigen. Die Teilnahme an gesellschaftlichen Aktivitäten schenkt den Jugendlichen Frohsinn und Selbstvertrauen. Wenn Jugendliche das Gefühl haben, eine positive und nützliche Person zu sein und ein positives Bild von sich haben, ist dies wirkungsvoll auf die Gesundheit ihrer Psyche. Diese befriedigenden Gefühle werden durch das Teilnehmen an gesellschaftlichen Aktivitäten in ihnen hervorgerufen. Die Eltern müssen im Umgang mit Jugendlichen geschicklich sein. Verachtung und Erniedrigung der Heranwachsenden, das Tadeln dieser, besonders in Anwesenheit anderer, ist für sie sehr bedrückend. Solches Verhalten macht sie manchmal ungesellig und meuterig. Die Eltern sollten wissen, dass Freiheit über die Grenzen hinaus sowie Einschränkung im Übermaß eine heftige Reaktion bei den Jugendlichen hervorruft. Um sich von Sorge und Not zu befreien oder nicht dem ständigen Tadel ausgesetzt zu sein, reißen Jugendliche manchmal aus dem Elternhaus aus. Gefühle der Obdachlosigkeit und Bedrängnis sind hin und wieder der Anlass für ihre Flucht. Bei der kleinsten Nettigkeit, die sie bei anderen begegnen, ergeben sie sich diesen. Herr Dr. Khodayari Fard, einer der Experten der Erziehungswissenschaft, empfiehlt den Eltern, indem er sagt, die Eltern müssen die Heranwachsenden mit ihrer Liebe und Güte sättigen, damit sie sich nicht jeden Unbekannten und Fremden zuwenden. Sie müssen den Jugendlichen gegenüber höflich sein und ihnen helfen, ihren Mangel zu beheben. Ihre Belehrungen und Ermahnungen sollten sie mit Argumenten und Logik und im Gespräch unter vier Augen mit ihnen führen und niemals im Beisein anderer, besonders Gleichaltrigen. Nebenbei bemerkt, sollten sie auch selbst nach dem handeln, was sie ihnen sagen. Die Eltern müssen mit ihren Kindern sprechen und ihnen auch zuhören. Sie sollten ihnen Beachtung schenken und eine Basis schaffen, damit die Jugendlichen sich an sie wenden und ihnen die Geheimnisse ihres Herzens anvertrauen. In diesem Fall betrachten die Jugendlichen ihre Eltern als mitleidige und wohlwollende Menschen in Bezug auf sich selbst, deren Hilfe sie bei Bedarf aufsuchen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Manoucher Toherzadeh mit dem Titel Kutsch, das heißt Auswanderung.
متال خیگریه تو صدام نشسته بغز خیس فریاد تو گلوم شکسته موچ من از همیشه چاره آخرینه Thank you.
سخت لحظه های رفتن میدونم، سخت در خودم شکستن میدونم، با یه دنیا غم و فریاد رو لبام، سخت از هیچی نگفتن شد هجرت من فرصت بیداری باشه. نمیخوام روز و شبم این همه تکراری باشه. کاش میشد هجرت من فرصت بیداری باشه. کوچه من از همین چاره آخرینه، پای عبورم اما زنجیری زمینه. طعم تلخ گریه تو صدام نشسته، بغض خیس فریاد تو گلوم شکسته. گوش من از همیشه چاره آخرینه، پای عبورم در خودم شکستن میدونم، با یه دنیا غم و فریاد رو لبام، سخت از هیچی نگفتن میدونم. کوچه من از همیشه چاره نمیخوام روز و شبم این همه تکراری باشه. کاش میشد هجرت من فرصت بیداری باشه. نمیخوام روز و شبم این همه تکراری باشه. کاش میشد هجرت من فرصت بیداری.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Fortschritte und Errungenschaften Irans. Weiterhin guten Empfang.
Einer der Bereiche des Fortschritts und der Entwicklung Irans nach der Islamischen Revolution war und ist zweifellos der Bereich Gesundheit und medizinische Behandlung. Wie Statistiken zeigten, ist der Gesundheits- und Hygienezustand in der Islamischen Republik Iran im Vergleich zu vor der Islamischen Revolution quantitativ und qualitativ gestiegen und das Wohlergehen, die Gesundheit und die Hygienesituation der Menschen haben sich erheblich verbessert. Im Bereich der medizinischen Dienstleistungen sind nach dem Sieg der Revolution sehr viele Errungenschaften erkennbar geworden. Dazu gehören die Verbesserung des Qualitätsniveaus der Ärzte sowie die Zahl der Ärzte und des Pflegepersonals in verschiedenen Regionen des Landes. Die Bereitstellung von Medikamenten, die Entwicklung von Stammzellen, der Ausbau der sozialen Versicherung und Unterstützung, die Senkung der medizinischen Kosten und die Reduzierung der Sterblichkeitsrate sowie die Erhöhung der Lebenserwartung. Zu den weiteren Errungenschaften des Landes im Bereich der öffentlichen Gesundheit nach der Islamischen Revolution gehören der Ausbau der Netzwerke und Infrastruktur des Gesundheitssystems, die Verringerung der Sterblichkeitsrate von Müttern und Kindern, die Erhöhung der Gesamtzahl der in der Ärztekammer registrierten Ärzte und die Anzahl der medizinischen Universitäten des Landes, sowie der Investitionen in das Gesundheitswesen und den Behandlungssektor, pharmazeutische Fortschritte und die Entwicklung und Produktion neuer Arzneimittel, Fortschritte im Bereich der Chirurgie, die Entwicklung neuer Behandlungsmethoden, die Ausrottung einiger Krankheiten sowie die besondere Aufmerksamkeit für die Medizintechnik. Mit dem Fortschritt des Medizin- und des Gesundheitssystems in der Islamischen Republik Iran sind die Todesursachen und die Zahl der Todesfälle aufgrund von Inflationskrankheiten sowie Schwangerschafts- und Geburtsproblemen wesentlich zurückgegangen. Laut Statistiken ist die hohe Sterblichkeitsrate in Iran von 13 pro 1000 Nebengeburten in den Jahren 1970 bis 1975 auf 5 in den Jahren 2005 bis 2010 gesunken. Der Ausbau des öffentlichen Gesundheitssystems hat zu einem signifikanten Rückgang der Todesfälle von Kindern unter 5 Jahren geführt, im Vergleich zur Zeit vor der Revolution. Laut dem Bericht der Weltbank verloren in der Zeit vor der Islamischen Revolution jedes Jahr mehr als 140.000 Säuglinge ihr Leben. In den letzten Jahren ist die Zahl auf unter 20.000 gesunken. Dem Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen zufolge stieg der Lebenserwartungsindex von 1960 mit 49,5 Jahren auf 51,5 Jahre im Jahr 1978. Das bedeutete, dass die Lebenserwartung der Iraner am Vorabend des Sieges der Islamischen Revolution zu den niedrigsten der Welt gehörte, obwohl das Land nach dem Sieg der Revolution 8 Jahre lang in einen Krieg verwickelt wurde, erreichte die Lebenserwartung in Iran im Jahr 1988 61,5 Jahre. Das heißt, in den ersten 10 Jahren nach dem Sieg der Revolution ist die Lebenserwartung der Iraner erheblich gestiegen. Ein Bericht der Weltbank zeigt, dass die Lebenserwartung der iranischen Bevölkerung seit Beginn der Revolution um 22 Jahre gestiegen ist, nämlich von 55 Jahren im Jahr 1976 auf 76,2 im Jahr 2017. Der Pro-Kopf-Kalorienverbrauch im Land ist von 2000 Kalorien vor der Revolution mit niedrigem Verteilungskoeffizienten auf 3000 Kalorien mit hohem Verteilungskoeffizienten gestiegen, was auf eine deutliche Verbesserung der Ernährungssituation im Land hinweist. Was den Versicherungsschutz betrifft, sind ca. 40 Millionen Menschen im Land krankenversichert, 34 Millionen von ihnen sind kostenlos versichert. 90% der Kosten für die Patienten in öffentlichen Krankenhäusern und im privaten Sektor werden durch den staatlichen Versicherungstarif abgedeckt und 70% der ambulanten Kosten werden von Versicherungen übernommen. 28 Millionen Iraner in Dörfern und Städten mit weniger als 20.000 Einwohnern sowie Nomaden erhalten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Versicherung und dem Gesundheitsministerium 12 Leistungen, von zahnärztlichen Leistungen bis hin zu Laboruntersuchungen und dergleichen. Diese Leistungen werden auch in 4000 ambulanten ländlichen Versorgungszentren erbracht. Am Ende der Herrschaft des Pahlavi-Regimes gab es im Land etwa 558 medizinische Einrichtungen mit rund 58.000 Betten, was gemessen an der Bevölkerung des Landes nicht ausreichend war. Im vierten Jahrzehnt der Islamischen Revolution gibt es nun eine primäre Gesundheitsversorgung, PHC, mit einer verbesserten Versorgung von 100% der städtischen Bevölkerung und mehr als 94% der ländlichen Bevölkerung Irans. Gleichzeitig wurde ein Netzwerk für medizinische Behandlungen als globales Modell mit mehr als 18.000 Häusern der Gesundheit und 5.000 Gesundheitszentren geschaffen. Während im Jahr 1978, also vor der Revolution, nur 37% der Städte des Landes über Krankenhäuser verfügten, sind es heute mehr als 94%. Derzeit beträgt die Zahl der aktiven Krankenhäuser im Land 910 und die Zahl der Krankenhausbetten 148.000. Im Jahr 1978 waren es 558 Krankenhäuser und rund 58.000 Krankenhausbetten. Vor der Islamischen Revolution gab es in Iran nur eine begrenzte Anzahl von Ärzten für die gesamte Bevölkerung von 36 Millionen Menschen. Und die Dörfer des Landes litten mit nur 1.500 ländlichen Gesundheitszentren unter dem Mangel an Ärzten und Fachärzten. Die Zahl der Ärzte im Land, darunter Allgemeinmediziner und Fachärzte verschiedener Richtungen, betrug im Jahr 1978 etwa 14.000. Wobei ein erheblicher Teil von ihnen ausländische Ärzte waren. Damit standen für je 10.000 Menschen nur etwa 9,3 Ärzte zur Verfügung. Einem Bericht der Weltbank zufolge hat sich die ärztliche Versorgung nach dem Sieg der Revolution um das Sechsfache verbessert. Im Jahr 1977 war Iran mit einer Bevölkerung von rund 36 Millionen Menschen auf den Zuzug ausländischer Ärzte aus verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel Indien, angewiesen. Und jetzt, wo die Bevölkerung mehr als doppelt so groß ist und infolgedessen mehr Ärzte benötigt werden, wächst die Zahl der Ärzte im Land. Auch die Fachärzte sind von 7.000 im Jahr 1978 auf mehr als 72.792 angestiegen. Vor dem Sieg der Islamischen Revolution wurden nur 7 medizinische Fakultäten an Universitäten gegründet. Doch derzeit gibt es im ganzen Land etwa 50 medizinische Universitäten. Die Zahl der Aufnahmekapazität für Medizinstudenten ist von etwa 600 vor dem Sieg der Revolution auf nun etwa 6000 pro Jahr gestiegen. Im Jahr 1978 betrug die Gesamtzahl der in Iran registrierten Ärzte etwa 17.000, während in den vergangenen Jahren landesweit etwa 140.000 Ärzte an medizinischen Universitäten ausgebildet wurden. In den letzten 4 Jahrzehnten ist also die Zahl der medizinischen Universitäten gestiegen. Zu den Erfolgen des medizinischen Ausbildungssektors in allen Provinzen des Landes, besonders auch in benachteiligten Provinzen, gehören die steigende Zahl medizinischer Absolventen, darunter vor allem auch Ärztinnen, sowie die Präsenz von Ärztinnen und Ärzten in benachteiligten Gebieten. Bis 2013 wurden im Land mehr als 50 Universitäten für medizinische Wissenschaften, 350 städtische Gesundheitszentren und 170 Fakultäten verschiedener Fachbereiche der medizinischen Wissenschaften gegründet. In der Zeit vor der Islamischen Revolution gab es im Land etwa 50 Unternehmen, die medizinische Geräte herstellten, die alle Bauteile und Ausgangsmaterialien aus dem Ausland importierten und in Iran zusammenbauten. Diese Unternehmen waren jedoch nur in der Lage, 3% des Landesbedarfs herzustellen. Nach dem Sieg der Islamischen Revolution sind nun mehr als 500 medizintechnische Unternehmen aktiv. Den Statistiken zufolge werden heute mehr als 80% des Bedarfs der 910 Krankenhäuser im Land von inländischen wissensbasierten Unternehmen gedeckt. Derzeit produzieren und liefern iranische Hersteller für medizinische Geräte mehr als 8000 Arten medizinischer Ausrüstung für den in- und ausländischen Markt. Zu den wissenschaftlichen Errungenschaften auf dem Gebiet der Medizin, die man als medizinische Revolution bezeichnen kann, gehören das Erreichen des ersten Platzes bei der Arzneimittelproduktion in der Region, die Herstellung von 97% der benötigten Medikamente sowie der Export von Arzneimitteln, einschließlich biotechnologischer Medikamente, die Autarkie bei der Herstellung von Impfstoffen, die Ausrottung von Polio und anderen weit verbreiteten Krankheiten, eine Durchimpfungsrate von 30% auf 100%, eine steigende Zahl von Krankenhäusern und medizinischen Zentren, die Verbesserung der medizinischen und hygienischen Versorgung auf dem Land sowie der Erfolg, präventorischen Maßnahmen Vorrang vor der Behandlung zu geben und letztendlich die Lebenserwartung zu steigern und die Kindersterblichkeit unter einem Jahr sowie die Sterblichkeit von Müttern zu senken. Iran belegt mittlerweile den 4. Platz bei der Herstellung rekombinanter Medikamente in Asien und bisher wurden 14 Medikamente dieser Art im Land hergestellt. Rekombinante Arzneimittel werden hauptsächlich zur Behandlung von schwer oder unheilbaren Krankheiten wie Krebs, Viruserkrankungen und MS eingesetzt. Tuberkulose, Diphtherie, Masern, Typhus, Cholera, Keuchhusten, Lepra und Hepatitis B waren häufige Krankheiten, welche die Menschen in der vorrevolutionären Zeit plagten. Nach dem Sieg der Revolution stieg die flächendeckende Impfrate von Kindern unter 5 Jahren gegen Infektionskrankheiten von 20% auf 95% im Jahr 2001. Mittlerweile werden alle Kinder im Land gegen die meisten dieser Krankheiten geimpft, selbst in den entlegensten Gebieten. Die Produktion von 4 Primärarzneistoffen zur Herstellung neuer Medikamente gegen pulmonale Hypertonie, die Herstellung von Medikamenten zur Behandlung von Gerinnungsstörungen sowie Chemotherapeutika, die Entwicklung und Produktion des ersten injizierbaren krebshemmenden Nanomedikaments mit dem Markennamen Sinadoxosome, das vor allem bei Brust- und Eierstockkrebs eingesetzt werden kann, die Herstellung des Antibiotikums Levofloxacin zur Behandlung von Infektionskrankheiten und der Chemotherapiemedikamente Paclitaxel zur Behandlung von Lungen-, Haut-, Eierstock- und Brustkrebserkrankungen sowie Doxorubicin mit Nanotechnologie, die Produktion von Sterorlix Acetate, Medikamenten zur Behandlung von Unfruchtbarkeit, neue Kombinationsmedikamente für MS-Patienten, die Interferon-Forschung und so weiter sind nur einige Beispiele für die wissenschaftlichen Anstrengungen iranischer Forscher. Die medizinische Wissenschaft in Iran hat also signifikante Fortschritte gemacht, insbesondere bei der Stammzellenforschung, der Reparatur von Rückenmarksverletzungen, bei der strategischen Arzneimittelproduktion, dem Klonen von Tieren und so weiter und gehört zu den ersten Ländern in diesem Bereich. Die Islamische Republik Iran ist zudem unter den 3 führenden Ländern weltweit bei der Knochenmarktransplantation. Außerdem liegt das Land weltweit an 3. Stelle bei der Behandlung von Unfruchtbarkeit und an 4. Stelle im Bereich der Orthopädie und bei der Organtransplantation. Bei der Herstellung von Arzneimitteln für besondere Krankheiten liegt Iran weltweit an 7. Stelle und bei der Gentherapie an 7. Stelle. Darüber hinaus gehört die Islamische Republik zu den 5 führenden Ländern der Welt bei Cochlea-Implantant-Operationen für Schwerhörige. All diese wissenschaftlichen Forschungen und Erfolge haben Iran zu einem der erstklassigen Länder im Medizinbereich gemacht. Dementsprechend ist auch die Medizin- und Gesundheitstourismusbranche in Iran aufgeblüht und mittlerweile kommen sehr viele Patienten aus verschiedenen Ländern, insbesondere auch aus Nachbarländern, zur Behandlung nach Iran. Einer Statistik der letzten Jahre zufolge stehen die USA an 1., Deutschland an 5. und Iran an 10. Stelle bei den Einnahmen durch Medizintourismus.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.